Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Rainer Veit.
Rainer Veit begrüßt Sie zu einer Viertelstunde Kino im Inforadio, heute unter anderem mit dem 100. Geburtstag des Deutschen Filmorchesters Babelsberg und Filmtipps zu den Neustarts dieser Kinowoche, ausgesucht von Anna Wollner.
Es sind Bilder, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite des Zauns, auf der großen, weitläufigen Fläche des Tempelhofer Feldes, genießen die Hobbysportler beim Radfahren, beim Joggen oder Inlinern die Weitläufigkeit des ehemaligen Flughafengeländes. Auf der anderen Seite des Zauns sind knapp 2000 Flüchtlinge in den ehemaligen Hangars untergebracht, in weißen Kammern, ohne Decke, ohne Privatsphäre. Der brasilianisch-algerische Regisseur Karim Aynous nutzt in seinem Dokumentarfilm Zentralflughafen TAF eben genau diese Gegensätze und verwebt die strenge Architektur des Gebäudes mit dem Schicksal der Flüchtlinge. Ein Jahr lang hat er mit der Kamera zwei Flüchtlinge begleitet, den damals 18-jährigen Syrer Ibrahim und den Iraker Kutaiba Nafea, der als medizinischer Helfer die Menschen vor Ort unterstützt.
How many surgeries did you do so far?
Oh, thousands.
Thousands surgeries.
Operation, yeah. But as assistant, you know.
Yeah.
But it's...
Zentralflughafen TAF ist ein Film über das Warten, über das Leben im Transitraum. Aynous geht es dabei nicht nur um die persönlichen Schicksale seiner Protagonisten, sondern um die Routinen im Tempelhof. Essensausgaben, Impfungen, Warten auf Nachricht von der Ausländerbehörde. Es ist kein Film, der sich am Schicksal der Flüchtlinge labt, sondern der einfach nur beobachtet und dokumentiert und genau deswegen so wichtig ist. Zentralflughafen TAF. Die Hollywood-Schauspielerin Jessica Chastain hat ein Gespür für mutige Rollen. Egal ob Zero Dark Thirty, Molly's Game oder jetzt die Frau, die vorausgeht. Sie spielt in dem Western mit weiblicher Hauptfigur Catherine Weldon, die 1889 von New York nach South Dakota reiste, um den Sioux-Häuptling Sitting Bull zu porträtieren.
Sie können nicht gut stillhalten, oder?
Erschießen Sie mich, dann halte ich still.
Was würde es bezwecken, auf sie zu schießen? Kugeln scheinen ihnen ja nichts anhaben zu können.
Regisseurin Susanna White ist ein eindringliches, emotionales Porträt einer Frau gelungen, die allen Widerständen zum Trotz in einer rauen, von Männern dominierten Welt ihren eigenen Weg gegangen ist und nicht nur künstlerisch, sondern auch politisch Spuren hinterlassen hat. Die Frau, die vorausgeht.
Gehen Sie immer so schnell.
Wieso?
Ich muss Sie überholen, bevor uns jemand sieht. Niemand geht einem Häuptling voraus.
Soll ich hinter Ihnen gehen?
Nebeneinander ist gut.
In der französischen Liebeskomödie »Liebe bringt alles ins Rollen« ist es zum Glück nicht ganz so schlimm, wie das Plakat vermuten lässt. Der Draufgänger Jocelyn gibt vor, im Rollstuhl zu sitzen und verliebt sich ausgerechnet in eine Frau, die wirklich querschnittsgelähmt ist. Zwischen einem klassischen Boulevardstück mit vielen Fettnäpfchen und überraschenden Wendungen und dem Timing einer Screwball-Komödie entwickelt Regisseur und Hauptdarsteller Franck Dubois ein feines Gespür für Situationskomik. Wenn Jocelyn zur Essenseinladung mit dem Porsche anfährt, ihn im Feld versteckt und die letzten 100 Meter über die buckelige Piste rollt oder der Überraschungsbesuch im Büro in unangenehmen Posen auf dem Schreibtisch endet. Dabei ist die vermeintliche Rollstuhlromanze eine Liebesgeschichte, in der die Unterschiede nicht kulturell oder sozial sind, sondern eben physisch bedingt. Gerade in emotionalen Dingen steht er sich selbst im Weg. Die körperliche Beeinträchtigung von ihr ist da fast schon das wünschenswertere Handicap. Am Ende sind alle gleich, denn das Aufstehen beginnt im Kopf. Liebe bringt alles ins Rollen.
Am Anfang ihrer Filmtipps hat uns Anna Wollner ja schon den Film Zentralflughafen THF, eine RBB-Koproduktion, vorgestellt. In der Dokumentation hat der Regisseur Karim Aynous zwei junge Männer, die aus Syrien und dem Irak geflohen waren, begleitet. Anke Sterneborg hat den in Berlin lebenden Filmemacher getroffen.
Es dauerte eine ganze Weile, bis Karim Aynuz klar wurde, wie nah ihm der junge Mann mit der sanften und liebenswerten Ausstrahlung ist, den er zum Helden seiner ersten Dokumentation gemacht hat. Wie der Syrer Ibrahim, der vor dem Krieg in seine Heimat geflohen ist und auf einen neuen Anfang in Deutschland hofft, kennt auch er das Gefühl des Fremdseins.
My mother is Brazilian, my father is Algerian.
Meine Mutter ist Brasilianerin und mein Vater Algerier, der seit den 70er Jahren als Immigrant in Frankreich lebte. Als ich zum ersten Mal dorthin zog, war ich tatsächlich im selben Alter wie Ibrahim. In einem Land wie Frankreich mit algerischer Herkunft unter arabischem Namen zu leben, das war eine schwierige Zeit als Heranwachsender. Da ist sehr viel Persönliches hochgekommen im Prozess dieses Filmdrehs.
Die Perspektive des Außenseiters verbindet die ganz unterschiedlichen Filme und Fernsehserien von Karim Aynuz. Egal, ob er in seinem Debütfilm Madame Satat die Lebensgeschichte eines Mannes erzählt, der Koch, Transvestit, Vater und Sträfling war, oder zuletzt in seinem Film Futuro Beach, der im Wettbewerb der Berlinale lief, von einer schwulen Liebe, die zwischen Brasilien und Deutschland auf die Zerreißprobe gestellt wird. Auch Karim Aynuz war immer ein Außenseiter. Das fing schon mit seiner Geburt 1968 im brasilianischen Fortaleza an.
Das fängt schon in Brasilien an, wo ich mit einer alleinerziehenden Mutter in dieser besonders konservativen Gegend unseres Landes aufwuchs, weil mein Vater uns verlassen hatte. Dazu kam, dass ich mich offen zu meiner Homosexualität bekannte und mich entschied, das Abenteuer an anderen Orten zu suchen. Ich habe nie im Zentrum der Dinge gestanden.
Schon mit 17 studierte Karim Aynuz zunächst Architektur. Doch bald wurde er zu ungeduldig für die langwierigen Prozesse solcher Großbauprojekte. Und so wie er sich als Architekt mit Wohnungsprojekten für die Armen engagierte, tut er es auch heute als Filmemacher.
Das entstand auch aus einem politischen Wunsch heraus, weil ich immer das Gefühl hatte, dass das Kino ein enormes Potenzial hat, mit den Menschen zu kommunizieren. Mehr als um das Geschichtenerzählen ging es mir immer darum, Menschen herauszustellen, die im Grunde unsichtbar sind.
Seine nächste Basis schlug Karim Aynuz dann vor rund 10 Jahren in Berlin auf, dass er im Rahmen eines Artist-in-Residence-Stipendiums vom Deutschen Akademischen Austauschdienst kennen und lieben gelernt hat. In die alte Heimat kehrt er immer wieder zurück, gerade erst wieder zu den Dreharbeiten für seinen nächsten Film, der in Rio spielt und zwei Frauen bei ihren alltäglichen Kämpfen in der patriarchalischen Gesellschaft der 50er Jahre begleitet. Und wieder sind es Außenseiter.
Anke Sterneborg porträtierte den Filmemacher Karim Aynuz, dessen Zentralflughafen THF jetzt in unseren Kinos angelaufen ist. Der eine war eine wichtige Stimme des Holocaust-Gedenkens, Claude Lanzmann, der andere ein Meister des Lichts, Robbie Müller. Nun sind beide verstorben. Der niederländische Kameramann Robbie Müller im Alter von 78 Jahren in Amsterdam nach langer Krankheit. Erst im letzten Jahr widmete ihm das Museum für Film und Fernsehen in Berlin eine Werkschau. Müller fotografierte insgesamt 14 Wim Wenders-Filme, darunter Paris, Texas und Der amerikanische Freund, arbeitete mit US-Regisseuren wie Jim Jarmusch, Peter Bogdanovich oder William Friedkin. Aber auch Roberto Benigni, Andrzej Wajda und Lars von Trier schätzten Robbie Müllers Kameraarbeit. Im Alter von 78 Jahren ist Robbie Müller, der schon seit Jahren an Demenz erkrankt war, in Amsterdam verstorben. Der französische Produzent, Herausgeber und Dokumentarist Claude Lanzmann ist im Alter von 92 Jahren in Paris verstorben. Der Regisseur der 9-stündigen Dokumentation Shoah. Ein Nachruf auf die wichtigste Stimme des Holocaust-Gedenkens von unserer Korrespondentin in Paris, Sabine Wachs.
Weltberühmt wurde Claude Lanzmann als Regisseur des mehr als 9-stündigen Dokumentarfilms Shoah. Dafür interviewte er Überlebende, Täter und Zeugen des Holocausts. Lanzmann selbst taucht als fragender Journalist auf. Er war es, der der Grausamkeit des Völkermordes an den europäischen Juden ein Wort gegeben hat, sagt Raïm Korsia, Großrabbiner Frankreichs, und würdigt damit den verstorbenen Regisseur. Er hat ein Wort benutzt, das beschreibt, was so schwierig auszudrücken ist. Er hat seinen Film Shoah genannt und so hat er weder das Wort Genozid noch das Wort Holocaust benutzt. Beide Worte können diese unfassbare Grausamkeit nämlich nicht beschreiben. Der Kampf gegen das Vergessen und auch gegen die Gleichgültigkeit, die Augenzeugen und Täter in dem Film Shoah zeigen, war Lanzmanns Lebensinhalt. Unumstritten war der Film nie, ebenso wenig wie sein Regisseur. In all seinen Filmen beschäftigte sich Lanzmann ausschließlich mit Israel und mit der Shoah, trat immer wieder als unablässiger Fragensteller auf, als eine Art Ermittler in Interviews mit Zeitzeugen. Oft wurde ihm vorgeworfen, eine Art Schwarz-Weiß-Bild zu zeichnen zwischen Opfern und Tätern. Dieser und anderen Polemiken rund um seine Filme stellte sich der Regisseur immer wieder auch öffentlich. 2013 erhielt Lanzmann in Berlin den Ehrenbären auf der Berlinale. Damals sprach er auch über Shoah und die Bedeutung des Films für Deutschland.
En faisant Shoah, j'étais certain que mon film serait un film libérateur pour les Allemands.
Als ich Shoah machte, war ich sicher, dass dieser Film befreiend für die Deutschen sein wird. Denn das unglaubliche Ausmaß der Nazi-Verbrechen war ihnen bewusst und daher haben sie nicht über ihre eigene Vergangenheit, über ihr Leid gesprochen. Es gibt kaum eine Familie, die keine Toten zu beklagen hatte. Shoah hat auch ihnen eine Stimme gegeben. Sie haben angefangen, darüber zu sprechen, mehr und mehr. Lanzmann hatte Zeit seines Lebens eine enge Beziehung zu Deutschland, nachdem er als junger 17-jähriger Jude während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich im Widerstand kämpfte, ging er kurz nach dem Krieg nach Deutschland und studierte in Tübingen Philosophie. Die Stimmung im Nachkriegsdeutschland brachte ihn dazu, sich auf die Suche seiner jüdischen Identität zu machen, machte ihn letztendlich zu dem, was er war. Er hat sich Zeit seines Lebens für Israel engagiert, für alle Juden. Wir sind ihm sehr dankbar, für mich war er ein großer Freund, sagt Serge Klaasfeld. Der Historiker, der nach dem Krieg untergetauchte Nazis aufspürt, war ein guter Freund von Claude Lanzmann. In Frankreich war Lanzmann nicht nur als großer Regisseur bekannt, er gehörte zu den Intellektuellen des Landes. Er war Weggefährte des Existenzialisten Jean-Paul Sartre und Mitherausgeber von dessen Zeitschrift Les Temps modernes. Lanzmann war auch zeitweise der Geliebte von Sartres Lebensgefährtin, der Feministin Simone de Beauvoir. Über seine Liebe zu der 1986 verstorbenen Philosophin sprach er noch im Februar diesen Jahres. Das war eine unheimlich sinnliche Liebe. Sie war eine Feministin, aber sie war auch feminin. Sie liebte Männer. Mit Claude Lanzmann geht nicht nur einer der großen und einflussreichen französischen Filmemacher, es geht auch einer der großen Intellektuellen, das vielleicht letzte Symbol des philosophischen Geistes im Frankreich der Nachkriegszeit.
Im Alter von 92 Jahren starb der Dokumentarfilmer Claude Lanzmann in Paris. Das Deutsche Filmorchester Babelsberg feiert Geburtstag. 1918 als UFA-Symphonieorchester gegründet, spielten die Musiker ab 1949 unter dem Namen DEFA-Symphonieorchester weiter und firmieren seit 1993 als Deutsches Filmorchester Babelsberg. Die Sache mit dem 100. Geburtstag ist also relativ. Das meint auch der erste Konzertmeister des Orchesters, Thorsten Scholz.
Wir sind ja als Deutsches Filmorchester eigentlich jetzt erst 25 Jahre alt. Es ist ja aus der Not eine Tugend gemacht worden, in dem viele Musiker damals arbeitslos wurden und man hat quasi aus den ehemaligen Tanzstreichern und dem DEFA-Symphonieorchester ein neues Orchester geformt und hat die Musiker erstmal wieder in Lohn und Brot gebracht, was ja also eine tolle Leistung auch unseres Intendanten ist, der das ja seit damals bis heute betreut.
Begegnen die Musiker des Filmorchesters immer noch vorbehalten wie jenen, sie seien doch gar keine ernsthaften Musiker und sie seien gar kein ernsthaftes Orchester, also eines, das die Klassiker rauf und runter spielt, aber Berührungsängste vor Jazz und Pop hat.
Nein, eigentlich begegnet man denen nicht mehr, weil die Filmmusik hat sich etabliert als ein vollständiges, also gleichwertiges Musikgenre. Und spätestens seit John Williams, der der große Künstler der modernen Symphonik ist, in meinen Augen einer der größten, der überhaupt noch lebt, hat sich das doch sehr gewandelt. Also selbst die Berliner Philharmoniker spielen jetzt Filmmusik. Ne?
Wie funktioniert das mit der Filmmusikeinspielung? Verleiher und Regisseure machen ja oft ein wahnsinniges Geheimnis um ihre Filme. Keiner soll sie vorab zu sehen kriegen. Und dennoch, irgendwie muss die Musik ja eingespielt werden. Wie geht das? Thorsten Scholz.
Wir kommen also früh ins Studio. Dann liegt ein großer Stapel Noten auf dem Pult, die wir vorher nicht kennen. Dann geht das rote Licht an und dann wird aufgenommen. Geprobt in dem Sinne wird für Filmmusiken äußerst selten. Also da habe ich vielleicht zwei Produktionen in Erinnerung, wo das mal stattfand. Sonst wird das sofort gespielt. Naja, es wird uns was darüber erzählt im günstigsten Fall. Wir hatten aber auch Produktionen, wo wir gar nichts wussten. Da war das alles streng geheim. Wir durften auch keine Bilder sehen und haben einfach nur wirklich Musik gespielt. Man wird ja dann aus der Regie aufgefordert, das lauter, das leiser und hier ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller. Nein, das ist nicht zwangsläufig nötig, dass wir den Film sehen. Das ist ja letztendlich auch Musik, die wir da machen. ich meine, wir können natürlich unsere Noten lesen und wir spielen das dann. Und das ist in dem Sinne, würde ich es als Dienstleistung bezeichnen.
Der erste Konzertmeister des Deutschen Filmorchesters Babelsberg, Thorsten Scholz. Die Open-Air-Geburtstagsgala des Filmorchesters zeichnet der RBB auf und sendet dieses Konzert am 18. Juli um 19:45. Das Deutsche Filmorchester Babelsberg feiert Geburtstag, je nach Lesart den 100. oder den 25. Und soweit abgedreht, das Kinomagazin im Inforadio. Rainer Veit sagt, danke fürs Zuhören, wünscht gute Filme, am besten im Kino. Abgedreht wird wieder nächste Woche.